Du willst in deinem Job etwas bewirken? Die Autobahn GmbH des Bundes bietet bundesweit Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, heute sprechen wir über eine innovative Wohn- und Arbeitslösung, die sowohl Komfort als auch Gemeinschaftsgefühl vereint, und zwar Poha House. Live, Work, Stay lautet das Motto. Das sind die drei Schlagworte, die das Konzept ausmachen. Und mehr dazu wird uns heute die Gründerin Lea Mishra erzählen. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, hallo Marco, hallo Sarah.
Hallo Lea. Schön, dass du heute bei uns bist. Danke. Kannst du uns zunächst mal erklären, was Poha House ist und welches Konzept dahinter steckt?
Ja, gerne. Poha steht übrigens für Pursuit of Happiness.
Schön.
Was viele nicht wissen, also das Streben nach Glück. Denn wir denken wirklich, dass ein besonderes Zuhause uns glücklicher machen kann. Und das ist das Konzept von Poha House, denn wir entwickeln und betreiben sogenannte Co-Spaces. Also Spaces, wo Menschen zusammenkommen. Und das unter einem Dach. Ganz konkret bedeutet das, wir bieten verschiedene Arten von Wohnungen an und Büroflächen und Gemeinschaftsflächen und kombinieren das alles in einem Haus. Das heißt, man findet eigentlich alles vor Ort, was man braucht. Die Wohnungen sind auch komplett möbliert, mit Nebenkosten, mit Strom, mit WLAN. Man muss sich wirklich um nichts kümmern. Aber das ganz Besondere ist, dass man dann auch Gemeinschaftsflächen hat, wie eine Dachterrasse, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Sportzimmer, wo man sich vernetzen kann, wo wir Events veranstalten, wo man neue Freunde kennenlernen kann. Und das alles im eigenen Zuhause.
Mhm, sehr schön. Ja, wenn du so erzählst, klingt auf jeden Fall super. Da frage ich mich aber direkt, wie findet man denn da die passenden Immobilien und Räumlichkeiten für? Also allein wenn du schon sagst, möbliert, das ist ja hier jetzt nicht unbedingt Standard, wenn man eine Wohnung oder auch Zimmer sucht. Also wie findet ihr da die Immobilien für?
Ja, es ist eine Herausforderung und auch genau deswegen versuchen wir unglaublich offen zu sein. Diese klassischen Co-Spaces-Immobilien gibt es nämlich nicht. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Optionen. Ja. Wir können in alte Bürogebäude gehen. Das ist jetzt natürlich beliebt, wo es weniger Büros gibt. Alternative 2, das sind ehemalige Wohnhäuser, wo wir wirklich dann das ganze Wohnhaus einnehmen oder ehemaliges Hotel. Das sind so die typischen Arten. Jede Kategorie hat so eigene, sagen wir, Vor- und Nachteile. Aber wir versuchen, so offen wie möglich zu sein, denn je flexibler wir sind, desto mehr Potenzial haben wir zu wachsen, letztendlich.
Da fällt mir spontan natürlich eine Frage ein, wenn ihr so Bestandsgebäude, nenne ich das mal, nutzt, alte Hotels oder Bürogebäude, dann muss das ja alles entsprechend auch umgebaut werden, so wie du es gerade beschrieben hast. Wie passiert denn das? Macht ihr das? Sucht ihr euch dann da Investoren? Oder wie passiert das? Wie geht das vor sich?
Genau, ich habe jetzt viel vom Bestand gesprochen. Man kann sich das ideale Co-Space-Haus natürlich auch neu bauen, aber wir mögen es gerne, ist auch nachhaltiger, wenn irgendwie möglich, ein bestehendes Objekt umzubauen. Und klar, genau, der Vorteil von einem Hotel ist, da gibt es zum Beispiel schon viele Bäder. Ja, wir brauchen ganz viele Bäder in einem alten Büro. Ja. Gibt es das nicht. Wie gesagt, viele Vor- und Nachteile für jedes Modell. Aber wir machen das tatsächlich komplett selber. Also wir sehen uns als Entwickler und auch als Betreiber. Das heißt, wir übernehmen das Objekt entweder als Mieter oder auch als Eigentümer oder Betreiber und übernehmen es wirklich von Anfang an, machen unser eigenes Interior Design, bringen unser Konzept rein und betreiben es dann komplett nachher selber.
Ja. Mhm. Also wenn du jetzt meinst wir, wer steckt da alles hinter?
Ja, wir sind mittlerweile, also ich kann auch ein bisschen ausholen, also ich bin eine der Gründerinnen, ja, und CMO bei uns und wir haben vor fast 6 Jahren jetzt Poha House gegründet und zwar zu 5 tatsächlich als eine Familie, das ist ganz witzig, also mein Schwager und ich leiten das Unternehmen Vollzeit, er ist der CEO und ich bin CMO, mitgegründet haben, aber neben mir auch meine 3 älteren Geschwister. Und alle spielen bis heute noch ihre Rolle, alle haben sehr unterschiedlichen Hintergrund. Und dadurch bringen wir eine ganz interessante Mischung zusammen. Und wir sind natürlich nicht mehr nur Gründer mittlerweile, aber haben jetzt auch ein Team von 30 Mitarbeitern. Die meisten sitzen in Aachen, wo wir auch herkommen und viele Standorte haben. Und einige sitzen auch in Berlin.
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Formen des Wohnens bei euch gibt, also verschiedene Wohnoptionen. Kannst du da mal ein paar Dinge nennen? Was gibt es denn für Unterschiede und vor allen Dingen auch, wo sind denn die Standorte? Jetzt hast du gerade Aachen schon erwähnt, aber ihr habt ja noch mehr.
Ja, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, dass wir eigentlich das Thema Einsamkeit lösen wollen. Also viele wissen das nicht, es wird aber von der Regierung auch gerade immer mehr thematisiert. Denn es ist eine Pandemie und ein immer größer werdendes Problem. Und mittlerweile haben 35% der Deutschen das Problem, dass sie sich regelmäßig einsam fühlen. Das heißt, Co-Spaces kann auch eine Lösung dazu sein, denn man sagt, je mehr Menschen man um sich herum hat und je mehr, sag ich mal, qualitative Kontakte man um sich herum hat, desto weniger einsam fühlt man sich. Und Co-Spaces bringt ja wirklich Menschen nicht nur digital oder gerade nicht digital, sondern physisch in der echten Welt zusammen. Und um da jetzt auf deine Frage einzugehen, das wollen wir dann nicht nur für eine, sag mal, Art Mensch machen, sondern das wollen wir möglichst divers machen, denn das Thema Einsamkeit beschäftigt eigentlich alle Generationen. Das heißt, wir sind hingegangen und haben gesagt, wir bieten ein komplett breites Wohnportfolio an. Wir bieten zum Beispiel WG-Zimmer an oder auch Studios. Da haben wir dann ein privates Bad und private Küche bis hin zu größeren 1 bis 3 Zimmerwohnungen. Das heißt eigentlich für den Student bis zu dem Berufstätigen, der Single ist oder als Paar lebt, bis hin zur Familie mit Kindern, haben wir eigentlich alles dabei.
Spannend.
Ja, übernimmt ihr auch gesellschaftliche Aufgaben, also mit dem Thema Einsamkeit. Klar, das fällt einem erstmal im ersten Moment gar nicht an, aber es ist eine super Idee, ja.
Total. Ja, wir sitzen ja hier in Düsseldorf, wir beide gerade, Marco und ich, im VDI. Und ich habe auf LinkedIn vor wenigen Tagen oder vor einer Woche oder so gelesen, dass du gepostet hast, dass es ein neues Poha-Haus in Düsseldorf geben wird. Und da habe ich mir gedacht, das fragst du doch auch mal direkt im Podcast, wie ist das denn so abgelaufen?
Ja, wir freuen uns total auf Düsseldorf. Endlich konnten wir es verkünden. Aber Marco, ich habe auch gerade, glaube ich, deine Frage zu Ende beantwortet. Genau, im Prinzip, also kurzer Status quo, wo wir jetzt stehen mit den Häusern. Wie gesagt, wir haben 5 Jahren gegründet. Heute haben wir 4 Gebäude live. 3 davon tatsächlich in unserer Heimatstadt in Aachen. 1, unser größtes mit über 300 Wohnungen in Münster. Das war auch das erste, das wir eröffnet haben.
Ja.
Und jetzt haben wir aktuell, also die, sag ich mal, über die ich reden darf, haben wir 3 weitere, die aktuell schon im Bau sind. Das ist ein Objekt in Essen, das gehört uns jetzt selber. Ein ganz besonderes Objekt in Hamburg, denn es ist eines der ersten oder vielleicht auch das erste Cradle-to-Cradle inspirierte Wohnobjekt in Deutschland. Also sehr nachhaltiges Objekt. Und jetzt eben ganz frisch Düsseldorf in Oberbilk. Das wird auch ein total tolles Projekt. Wir haben Maisonette-Wohnungen dort. Es wird eine riesen Dachterrasse geben mit Blick auf Düsseldorf, wo jeder Zugriff zu hat. Also wirklich ein ganz, ganz cooles Objekt auch.
Schön.
Okay. Ja, also wir hatten ja schon gesagt, Poha-Haus kombiniert Wohnen und Arbeiten. Wie sieht das konkret im Alltag aus? Welche Vorteile bietet dieses Modell für die Bewohner? Du hast ein paar Sachen schon erwähnt, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen.
Gerne. Ich sage mal, was ich bei Poha-Haus gelernt habe, ist, dass eigentlich je mehr man teilt, desto mehr hat man auch. Denn je mehr man teilt, desto mehr kann man sich eigentlich leisten. Viele, wenn sie das Wort teilen hören, denken sie erstmal so an Abgeben, Aufgeben. Oh, ich habe jetzt irgendwie nur die weniger. aber Poha-Haus ist eigentlich ein sehr cooles Beispiel, wie wir, Sharing Economy ist ja so ein Buzzword, was viele kennen, wie wir die Sharing Economy in die Immobilienwirtschaft bringen. Denn die Idee ist, jeder hat seine eigene Wohnung, ne? Oder, das kennen wir. Und dadurch, dass bei uns jeder wenige, das wirklich wenige Quadratmeter abgibt. Also bei uns, wenn man in einem Studio wohnt, was vielleicht 25 Quadratmeter groß ist, wohnt man vermutlich ein bisschen kleiner, als man sonst wohnen würde. Vielleicht hätte man sonst 30 oder 35 Quadratmeter, sag ich mal, als junger Berufstätiger. Und dafür, dass man diese paar Quadratmeter abgibt, bekommt man zig mehr Quadratmeter, wo auch mehr passiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem neuesten Objekt in Aachen 500 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche. Dort habe ich ein professionelles Büro mit Phonebooths, Meetingraum, Workshopraum. Ich habe eine große Küche, wo ich mit Freunden kochen kann. Ich habe eine Dachterrasse, ich habe eine Lounge, ich habe eine Bartheke. Jetzt kommt noch dazu, wird noch eine Sauna kommen und ein Fitnessbereich. Das ist noch der nächste Schritt. Und das ist eigentlich der Hammer, weil all diese Fläche könnte sich ein Individueller sonst nie leisten und hätte auch nie Zugriff dazu. Aber dadurch, dass sich all die Bewohner diese Fläche teilen, bekommen sie nicht nur den Kontakt zueinander, sondern bekommen auch Zugriff zu diesen Flächen, die sie sich sonst gar nicht leisten könnten. Und es sind eben nicht nur Flächen, sondern wir bespielen auch diese Flächen. Das heißt also, wir organisieren auch Events dort von Sportkursen, TED-Talks, Workshops, Kochkursen, alles Mögliche, also was man sich ausdenken kann, organisieren wir dort. cool. Und so hat man eben auch Zugriff zu besonderen Events, die man vielleicht sonst auch gar nicht erleben würde.
Zwischenfrage dazu, du sagst gerade, da kommen dann einige Leute zusammen. Ich meine, die Leute müssen ja auch miteinander können, ne?
Das stimmt.
Habt ihr bestimmte Kriterien, wie ihr die dann zusammenstellt, oder sagt ihr, da müsst ihr euch jetzt zusammenreißen und euch zusammenraufen? Weil ihr wohnt ja mehr oder weniger unter einem Dach, wenn ich das mal so sagen darf. Ne?
Ja, Marco, du hast total recht. Also du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Und deswegen ist uns auch total wichtig, eine starke Community aufzubauen. Mhm. Wir nehmen auch nicht jeden. Also wir gucken ganz genau, ob die Person in die Community passt. Wir gucken aber nicht nach Alter oder nach Geschlecht oder solchen Kriterien, sondern sind da total offen, sondern gucken vor allem auf die Intention. Warum zieht jemand ein? Denn wir haben gelernt, allein über die Intentionen kann man eigentlich schon sehr, sehr gut filtern. Und wir gucken natürlich, ist die Person offen? Ist die Person offen für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Denkweisen? Ist die Person tolerant? Das ist uns vor allem sehr wichtig.
Ja, jetzt die vielleicht alles entscheidende Frage. Was kostet das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage einfach als Single, jetzt möchte ich in ein Poha-Haus ziehen und was muss ich da monatlich aufbringen, um das alles teilen zu können?
Ja, sehr gerne. Also das ist natürlich erstmal sehr marktabhängig. Man wird in Aachen einen anderen Preis haben, als wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf oder Hamburg anbieten werden. Und dann hängt es auch nochmal natürlich an der Lage innerhalb von Aachen ab. Aber um jetzt mal ganz konkret zu sprechen, und natürlich von der Wohnungsgröße hängt es natürlich auch absolut ab, ganz konkret in Aachen ist unser günstigster Preis für eine Wohneinheit, also das wäre jetzt für ein WG-Zimmer, 635 Euro im Monat, all in. Also das inkludiert wirklich alles, von dem ich vorher gesprochen habe, inklusive Nebenkosten, Strom, WLAN, Möbel, Community-Events und Flächen. Und das geht hoch für sehr große, sagen wir, Penthouse-Wohnungen, also zu bis zu 2.000 Euro. Genau, wir haben eine sehr, sehr breite Spanne. Bewusst so gewählt, damit für jeden was dabei ist. Und damit man auch, wenn sich die Bedürfnisse oder die Lebenslage ändert, dass man auch innerhalb des Hauses oder zumindest innerhalb der POA-Community wechseln kann, ohne dass man sich von POA verabschieden muss. Was ich aber noch ergänzen will, weil die Frage mit dem Preis ist natürlich, das ist natürlich die Frage, die mit der sich alle am liebsten beschäftigen, weil natürlich Wohnraum auch so ein total sensibles Thema ist. Und,
absolut.
Und viele gehen natürlich hin und sagen, okay, jetzt habe ich einen Preis von, keine Ahnung, 800 Euro und ich habe Quadratmetergröße X und dann komme ich auf einen sehr hohen Preis pro Quadratmeter. Ne? Das kann man irgendwie sich leicht ausrechnen. Aber die Realität ist eben, und das ist auch eine große Herausforderung für uns als Startup und für mich als Gründer, ist wirklich das Konzept dahinter zu erklären. Es ist unglaublich neu, es ist innovativ und man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich vergleiche jetzt Poa-Haus 1:1 mit einer normalen Wohnung. Und daher sind die Preise natürlich auch einfach andere. Und das ist auch, das sehen wir so oder ich persönlich auch so als meine Aufgabe, das so in die Welt zu streuen, ist so, das Produkt eben auch zu erklären, was dahinter steckt und warum Menschen bereit sind, diesen höheren Preis zu bezahlen.
Es ist ja nicht nur, dass ihr die Einrichtung vorhaltet, und das werden ja wahrscheinlich keine Bananenkisten sein, denke ich mal. Und es ist ja auch diese Zwischenmenschlichkeit, die da passiert. Das muss man ja irgendwie auch bewerten.
Und Arbeitsräume,
Arbeitsräume und alles Mögliche. Also du gibst ja kein Geld zusätzlich noch für Dinge aus,
genau,
was du sonst aufbringen müsstest. Also wenn ich mir eine Wohnung einrichte, egal wie groß oder klein, ich muss Geld ausgeben und
richtig,
das muss ich zusätzlich bei Pro Hire dann nicht. Ne? Ja.
Genau, das ist es. Und gerade im deutschen Markt ist es ja wirklich schockierend teilweise, wie bestimmte Zielgruppen überhaupt nicht abgeholt werden. Also wir haben eine sehr internationale Community. Also wir haben in der Regel pro Haus circa 40 verschiedene Nationen. Und das sind teilweise Menschen, die eine unmöblierte Wohnung als nicht fertiggestellt einsehen. Mhm. Ne, also die sagen, okay, aber wenn sie unmöbliert ist, dann ist sie ja noch nicht fertig.
Und ja, können wir meinen, aber.
Und wir leben in einem Land, wo eine Wohnung ohne Küche als fertiggestellt gesehen wird.
Ja,
und da gibt es einfach noch viel zu wenige Firmen und Produkte, die diese Zielgruppe abholen und sagen, okay, für euch haben wir auch was.
Das stimmt.
Ja, absolut.
Ja, also ich hätte mir das auch gewünscht.
Ja, also ich, meine, ich bin
als wir damals
älter
da eingezogen sind.
Ich hätte mir das auch damals gewünscht. Aber dann,
das, sowas das auch toll.
Ja. Studentenwohnheim, ja, okay, aber.
Ja, aber so fürs eigene Reich. Naja, wollen wir mal auf die Gründungsidee und wie ihr da überhaupt drauf gekommen seid, mal zu sprechen kommen. Also genau, wie ist die Idee entstanden? Habt ihr euch da irgendwie mal zusammengehockt und gebrainstormt oder war das ein persönliches Anliegen? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr genau in dieser Idee gegründet habt?
Ja, es ist eine ganz witzige Geschichte. Und ich sage immer, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich irgendwie schon von Kindheit wusste, ich wollte immer mal gründen und das war irgendwie mein Traum. Aber leider überhaupt nicht. Obwohl beide meiner Eltern gegründet haben in ihrer Lebenszeit, habe ich nie das Gefühl oder Bedürfnis gehabt, ich müsste das auch machen, was ich im Nachhinein total schade finde. Es wundert mich aber auch nicht, weil wenn ich an meine ganze, sag ich mal, Schullaufbahn oder Karriere zurückblicke oder auch mein Studium, wurde mir das eigentlich nie mitgegeben. Es hat nie mal ein Lehrer zu mir gesagt, man könnte eigentlich auch gründen. Und wenn man das bedenkt, dann wundert man sich auch eigentlich nicht mehr, dass es so wenige Gründer gibt in Deutschland. Was ich sehr schade finde. Und das Witzige ist, also jetzt komme ich zur Gründungsstory, dass es bei mir auch mehr oder weniger fast ein Zufall war. Es hat nämlich so angefangen. Mein Schwager hatte die Idee, ein Co-Living-Unternehmen zu gründen. So hat es angefangen. Er kam aus der Immobilienbranche, hat den Trend Co-Living gesehen und gesagt, hey, das könnte man auch in Deutschland aufbauen. Und ich hatte damals persönlich in Co-Living gewohnt. Ich war wirklich einfach nur persönlich ein Fan. Wie ihr jetzt gesagt habt, war okay, cooles Produkt, probieren wir es mal da aus. Und da hatte ich im allerersten Co-Living-Konzept gewohnt, was es damals in Deutschland gab, was in Berlin eröffnet hatte. Und habe es lieben gelernt, habe aber gleichzeitig gemerkt, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und dann habe ich gesagt, hey, ich komme, lass uns das doch zusammen machen. Ich habe da vielleicht ein paar Ideen. So, und so kam es erstmal zum Notartermin. Ich sag aber immer, das Schwerste am Gründen ist nicht, den Termin im Notar auszumachen. Das Schwerste ist danach, die Entscheidung auch Vollzeit dem Unternehmen nachzugehen. Und das hat danach bei mir noch weitere 8 Monate gedauert. Und jetzt kommt es zu dem witzigen Zufall oder der komischen Geschichte, sage ich mal. Weil ich war damals nämlich in Hongkong. Ich hatte mein Masterstudium beendet und habe kurz vor Ende des Studiums, also ich wollte gerade quasi wieder zurück nach Deutschland düsen und mir einen Job suchen, habe ich einen Freund kennengelernt, der jetzt mein Mann ist. Und es war eine total verflixte Situation, weil ich war so, okay, bleibe ich jetzt in Hongkong für jemanden, den ich gerade erst kennengelernt habe und habe vermutlich einen Job, der mir nicht so gut gefällt und der schlecht bezahlt. Weil ich natürlich auch nicht die lokale Sprache gesprochen habe. Oder nehme ich die sichere Wahl und gehe zurück nach Deutschland und nehme mir einen vernünftigen Job. Und ja, wenn man so eine blöde Situation hat, dann kam eben Option C. Okay, ich bleibe in Hongkong und arbeite für mein eigengegründetes Startup. Und bin sehr, sehr dankbar über diese blöde Situation, dass sie dazu geführt hat, weil jetzt bin ich natürlich 5 Jahre später in einer ganz anderen Position, als ich sonst gewesen wäre. Und hatte einfach eine krasse Lernkurve und durfte eine unglaublich spannende Karriere erleben, nur deswegen. Ich wünschte, es hätte das nicht gebraucht. Ich wünschte, ich hätte schon von alleine gesagt, dass ich da gründen möchte und Vollzeit einsteigen möchte, aber genau, so war es eben nicht.
wie das Leben so spielt, ne?
Genau. Okay.
Ja, schön.
Ja, werfen wir mal einen Blick auf diese Gründerszene, die du ja gerade schon angesprochen hast. Wie empfindest du Deutschland denn als Gründerland? Kannst du sagen, was positiv war? Gab es Negatives bei deinen Schritten, die du da vollzogen hast? Hast du zum Beispiel, wie wurde die Idee dann auch finanziert? Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, wir persönlich hatten das Glück, dass wir haben einige Bankkredite aufgenommen, aber wir mussten oder wir sind nicht auf externe Investoren, wie sagt man, also wir brauchen zum Glück
Venture Capital.
Genau, wir brauchen zum Glück keine externen Investoren, einfach dadurch, dass wir von Tag 1 schon Umsatz generiert haben. Nicht durch die Miete, die kam natürlich erst viel später, aber durch die Projektentwicklung. Also wir haben in dem Sinne zwei Businessmodelle. Also wir verdienen die Miete von unseren Mietern. Wir verdienen aber auch, Projektmanager und Design-Fees von unserem Vermieter, also von dem Eigentümer des Objektes, dadurch, dass wir dafür, dass wir unser Konzept reinbringen. Weil das ist Geld, was sonst der Eigentümer selbst reinstecken müsste, um Architekturen zu beauftragen und da ein Konzept reinzubringen, machen wir das quasi all-inclusive. Die haben nur uns als Mieter und wir kümmern uns um den Rest. Und das war für uns wirklich Luxus, sodass wir bisher keine Anteile abgeben mussten. Also das war erstmal der Riesenvorteil von der Finanzierung. Ich meine, die Regierung fördert auf jeden Fall Startups, das merkt man. Es gibt unglaublich viele finanzielle Mittel, wenn man sie kennt und wenn man weiß, wie man sie bekommt. Das ist leider nicht immer unglaublich transparent, vor allem auch für Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Also interessant finde ich ja auch, dass ein Großteil der Gründer in Deutschland Migrationshintergrund haben. Ich glaube, das ist auch eine kulturelle Geschichte und zeigt auch, wie wenig dieses Gründerdasein, ne, oder Gründertum so bei uns kulturell geprägt ist. Ich erlebe das gerade persönlich, weil ich auch einen Gründer aus der Türkei mentore, der jetzt seit 5 Jahren in Deutschland ist. Und natürlich für jemanden wie ihn, der ohnehin schon eine Sprachbarriere hat, erstmal zu verstehen, welche Fördermittel überhaupt ihm zustehen und wie er diese bekommt, ist natürlich total kompliziert. Was ich total verstehe, weil selbst für jemanden wie mich ist es kompliziert. Und dann, wie ich gesagt habe, ich wünschte einfach, dass Gründertum mehr auch als Option immer wieder dargestellt wird. Also das habe ich in meiner ganzen Laufbahn, wurde das für mich nie richtig positioniert. Klar, es hängt natürlich auch total von der Hochschule ab, wie zum Beispiel jetzt die RWTH, wo in Aachen, die macht unglaublich viel für Gründer. Ne? Also da ist es riesig, aber das ist leider noch nicht der Standard in Schulen und Unis in Deutschland allgemein. Und ich glaube, wenn man da richtig ansetzt, kann man ganz viel verändern. Also ich habe zum Beispiel Business studiert, wo man denken würde, okay, da will eigentlich jeder Gründer werden. Und uns wurde total eingeprägt, okay, ihr könnt jetzt entweder Berater werden oder ihr geht ins Investmentbanking, aber das sind eigentlich so eure zwei Optionen. Im Nachhinein fand ich das auch total schade.
Ja, dann würde ich mal etwas noch Persönliches ansprechen, weil du bist ja auch Mutter und hast ja eben schon ein bisschen von deinem Mann erzählt und wie das alles so gekommen ist. Und da, ja, finde ich die Frage total spannend, wie du eigentlich das vereinst. Also Beruf und Familie, wie war das, zu gründen, das alles ans Laufen zu bekommen, dann noch Mutter zu werden? Also das ist ja, alles kam ja sozusagen nacheinander, ne?
Nee, alles auf einmal.
Oder auf einmal, ja.
Ich bin ehrlich gesagt total dankbar, dass ich erst Mutter geworden bin, nachdem wir ein Team aufgebaut haben, was mir Rückhalt geben kann und nachdem ich mir wirklich eine gewisse Freizeit geben konnte. Und denn, also selbst in dieser Situation jetzt, ich bin Mutter geworden 4 Jahre nach der Gründung und trotz dessen konnte ich mir nicht wirklich erlauben, 6 Monate komplett in Elternzeit zu sein. Ich hätte es mir auch nicht erlauben können, 2 Monate im Mutterschutz zu sein, was, wenn man angestellt ist, darf man nicht arbeiten. Ne? Also man ist quasi gezwungen, zu Hause zu bleiben, was ja auch gut ist, denn man sollte sich schon in der Zeit. Wenn man selbstständig ist, gilt diese Regel nicht. Und häufig hat man diese Option auch nicht. Ne? Also ich am Tag nach meiner Geburt oder nach der Geburt musste ich erstmal arbeiten, musste noch ein dringendes Projekt erledigen und habe eine E-Mail bekommen an dem Tag, wo jemand geschrieben hat, Lea, ich weiß, du hattest gerade erst die Geburt deiner Tochter, aber das ist jetzt sehr wichtig, das muss jetzt sofort gelöst werden. Ne? Also das ist dann einfach so leider noch die Realität. Und das, obwohl ich natürlich super dankbar bin, dass ich ein Team von 30 Mitarbeitern habe, die komplett hinter mir stehen. Ne? Also ich glaube, wirklich schwer ist es für Personen, die alleine sind, die selbstständig sind. Denn die Regierung fördert, also man bekommt zwar dann Mutterschutzgeld, aber man bekommt nicht, also keine finanzielle Unterstützung für das Unternehmen selber, ja, was vermutlich gar nicht mehr weiterläuft in dieser Zeit. Ne? Aber das, da verändert sich ja auch gerade sehr viel oder auf jeden Fall wird das gerade stark diskutiert, ob Selbstständige mehr unterstützt werden sollen in der Mutterschutz- und Elternzeit. Und genau, da stehe ich natürlich auch hinter.
Ja, klar. Ja.
Aber würdest du auch hier sagen, dass die Diskussion, auch wenn sich da jetzt was bewegt, auch mal wieder irgendwie zu spät gestartet ist, oder?
Auf jeden Fall zu spät.
Wieso geht sowas nicht früher, ne?
Und es ist ja immer noch nichts umgesetzt. Genau, ich glaube, es wurde jetzt April diesen Jahres, hat der Bundesrat entschieden, aber das quasi mehr so als eine Empfehlung geäußert für die Regierung. Genau, aber offiziell ist auf jeden Fall noch nichts.
Ja, wir müssen ja auch hier in diesem Land in Dekaden denken und nicht in Jahren.
Absolut,
okay, ja. Stimmt, ja. Ja. Kleines Thema, aber wir schwenken mal jetzt ein bisschen. Ja, du hattest ja schon erwähnt, dass ihr in Aachen seid und dass ihr in Aachen ein paar Standorte gleich habt. Mhm. Wählt ihr da bewusst Unistädte aus oder, ich sag mal, oder vielleicht etwas generalistischer gefragt, welche Zielgruppen spricht Poahaus eigentlich an? Sind es vor allem junge Berufstätige, Studierende, weiß ich nicht, junge Familien? Und kann man bei euch eigentlich auch für immer wohnen bleiben oder geht das nicht?
Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Man darf bei uns tatsächlich für immer wohnen. Und das ist auch wichtig, denn wenn das nicht möglich wäre, wären wir nicht wohnwirtschaftlich geprägt. Das heißt, wir müssen das anbieten. Und das ist auch manchmal das Witzige, wo wir immer so auch mit den Regularien zu kämpfen haben, weil man in Deutschland automatisch denkt, okay, wenn es Services gibt und wenn es Möbel gibt, dann ist es ja temporär. Weil wir es natürlich mit einem Hotel assoziieren. Ne? Je mehr Services, desto mehr sieht es aus wie ein Hotel und Hotel ist automatisch kurzfristig. Aber eigentlich ist es völlig ironisch und macht total gar keinen Sinn, dass man sagt, okay, wenn jemand Services im Wohnen dabei hat, dann kann er oder sie nicht langfristig dort wohnen. Das ist eigentlich völlig Quatsch. Genau dagegen versuchen wir auch zu kämpfen. Und ja, bei uns kann man tatsächlich für immer wohnen. Um auf die Frage der Standorte zurückzukommen, es ist nicht immer so romantisch, wie man sich das quasi vorstellt, dass man sagt, oh, Köln wäre jetzt eine nette Stadt, dann suchen wir uns mal was in Köln aus. Sondern leider sind wir da total auf die Städte auch angewiesen, die uns angeboten werden. Wir haben natürlich klare Städte, wo wir sagen, da gehen wir hin und andere, wo wir nicht hingehen. Und das ist in der Regel genau, wie du sagst. Also wir sagen immer ungefähr ja mindestens 200.000 Einwohner, Unistädte gefallen uns gut oder auch, wo viele große Konzerne sind. Ne? Und dann natürlich gute Lagen innerhalb der Städte. Und das Gebäude muss eine gewisse Größe erfüllen. Also mindestens 2.000, 3.000 Quadratmeter netto Mietfläche. Die Grundrisse müssen passen. Das sind so unsere Kriterien. Genau, wir gucken aber jetzt deutschlandweit, wir gucken auch mittlerweile über die Grenzen von Deutschland hinaus. Unser Ziel ist wirklich gerade stark zu wachsen und auch diese Kette aufzubauen.
Findet man die entsprechenden Objekte hier in Deutschland? Ich denke jetzt so an Zeiten wie Corona, wo sehr viele auch, ich sag mal, ihr Büro dicht gemacht haben, sehr viele Büroflächen gerade in den Städten frei sind. Ja. Ich sehe überall nur Schilder zu vermieten, aber es wird immer mehr gebaut trotzdem noch. Findet ihr die richtigen Objekte oder ist das nicht so einfach? Ihr habt ja gewisse Ansprüche auch.
Ja, also es gibt auf jeden Fall genug richtige Objekte. Da gibt es reichlich von. Die Herausforderung ist, auch kompetitiv zu sein. Also wir sind da natürlich auch nicht die Einzigen, die Interesse an dem Objekt haben. Und da ist natürlich die Herausforderung, sich durchzusetzen. Ein bisschen der Gefahr in dieser Branche ist, dass man also wenn man jetzt Mieter ist in diesem Beispiel und man konkurriert mit anderen Mietinteressenten, dass man Miete zahlt, die eigentlich zu hoch ist. Einfach nur, um das Objekt zu gewinnen. Das haben jetzt einige unserer Wettbewerber gemacht und sind dadurch insolvent geworden. Zuletzt groß in den Medien war der Co-Living Player Common aus USA, eines der größten Player der Welt. Jetzt pleite geworden und man weiß auch ähnlich wie bei WeWork, das ist hier auch die gleiche Geschichte war, dass sie einfach zu viel Miete bezahlt haben. Es ging nur um Wachstum, ne? Schneller, schneller wachsen. Wie macht man das? Indem man schnell Objekte kriegt und das macht man, indem man einfach höher bietet als die anderen. Total nachvollziehbar, aber das macht es natürlich schwieriger für die restlichen Player, weil das natürlich auch immer ein schlechtes Licht auf die Branche an sich bringt, obwohl viele, viele Player eigentlich sehr stark sind und auch nur Mieten bezahlen, die ökonomisch sinnvoll sind.
Ja, bei unserer Recherche vorab haben wir noch herausgefunden, dass ihr auch für kurzfristige Aufenthalte was anbietet. Also für welche Situationen ist das gedacht?
Ja, das ist das Coole. Ich kann mittlerweile sagen, dass wir Wohnungen von einem Tag bis für immer anbieten. Das heißt, wenn jemand eine Wohnung sucht, gibt es eigentlich keine Länge, die wir nicht abdecken. Und der Preis ändert sich immer dynamisch, sodass je länger man bleibt, ne, desto günstiger wird eben auch der Preis. Das ist total cool und das kam eben dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr offen sind für die Objekte und einige sind eben gewerbliche Objekte, andere sind Wohnobjekte und wenn es ein Gewerbe ist, dann können wir natürlich auch ein bisschen mehr ein Hotel- oder Boardinghouse-Charakter haben. Aber es sind immer Wohnungen und eben kein Hotelzimmer, sondern wirklich dieses Wohngefühl, das bleibt gleich. Und das Schöne ist, wir haben jetzt wirklich die klassischen Hotelgäste, die wir gerne kochen wollen. Wir haben aber auch die Berufspendler, die zum Beispiel immer 3 Tage die Woche in der Stadt verbringen oder die Familie, die in eine andere Wohnung ziehen möchte, aber temporär für 3 Monate was Schnelles sucht. Auch ganz viele Firmen, die sich bei uns einmieten, die für ihre Mitarbeiter Wohnungen suchen. Also viele Firmen bieten es zum Beispiel als Perk an, dass sie sagen, okay, für 3 Monate bezahlen wir euch eine Wohnung und dann habt ihr Zeit, euch einzurichten, euch eine Wohnung zu suchen und sowas. Also wir arbeiten viel mit solchen Unternehmen zusammen, die dann bei uns erstmal 3 Monate einbuchen und so weiter.
Ja, finde ich modern, gutes Angebot.
Anschlussfrage, also heute muss man sich ja als Mieter mehr oder weniger von dem Vermieter die Pelle abziehen lassen, bevor man da mal irgendwie auch in die größere oder gröbere Auswahl kommt, um eine Wohnung zu bekommen. Wie sieht das denn bei euch aus? Ich sag mal, welche Schritte müssen zukünftige Bewohner durchlaufen, wenn sie bei euch was haben möchten?
Ja, das finde ich immer total traurig. Also in Deutschland ist hier die Realität, wenn man eine Wohnung sucht, hat man als potenzieller Mieter eigentlich gar keine Chance und keine Macht. Sobald man dann in der Wohnung ist, liegt die komplette Macht beim Mieter und nicht mehr beim Vermieter. Und vorher ist es andersrum. Und es ist unglaublich schwer, eine Wohnung zu finden. Der ganze Prozess ist einfach total aufwendig, finde ich total schade. Und deswegen haben wir bei Poa House einmal den Spieß umgedreht und gesagt, also wir haben ein Portal, da zeigen wir immer alle verfügbaren Wohnungen und ab wann die verfügbar sind. Und dort kann man einfach reservieren mit einem Klick, ähnlich wie bei einer Hotelbuchung. Und dann ist die Wohnung erstmal wirklich reserviert. Die verschwindet dann auf der Webseite, die kann auch kein anderer mehr sehen. Und in der Zeit, wo diese Wohnung reserviert ist, prüfen wir dann, passt die Person in die Community, wir prüfen die finanziellen Dokumente, ob das passt, dann schicken wir den Vertrag raus und sobald er unterschrieben ist, ist dann alles fix. Aber in dieser Zeit hat der Mieter wirklich die Wohnung für sich selber erstmal reserviert.
Ich hätte noch eine Frage, bevor wir so ein bisschen zum Ende des Podcasts angelangen. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Also nachhaltiges Wohnen, das ist, man hört es überall, es ist beliebt und es wird auch nachgefragt. Wie sieht das da zum Beispiel beim Thema Energie aus? Ne? Also erneuerbare Energien, also wenn ihr jetzt eure Objekte da sucht, ist das teilweise schon gegeben oder muss dann noch vielleicht manches auch umgebaut werden, je nachdem, was da für eine Heizung drin ist oder?
Ja, wirklich von bis. Also wir versuchen das Thema Nachhaltigkeit komplett zu integrieren. Also zum einen mit versuchen wir wassersparend zu sein mit den Materialien. Wir haben nur Ökostrom in unseren Häusern. Oder aber auch in den Materialien zum Beispiel. Also in unserem letzten Projekt in Aachen, in den Community-Flächen, hatten wir 95% Materialien, waren entweder Reuse oder Recycle. Was total, total spannend ist. Also man kann sich das wirklich vorstellen, man kommt in die Fläche, es sieht nicht so aus. Ne? Also wenn man reingeht, man denkt, alles ist neu. Aber die Realität ist, dann sind die Glastüren sind auch von der alten Universität, die Bartrese kommt von der Bank. Wir haben alte Stühle von der Schule, sogar eine Kreidetafel von der Schule. Wir haben ein Klavier aus dem Haushalt. Also wirklich total gemischt, aber eben trotzdem sieht es total hochwertig aus und eben auch, auch neu aus. Und das zeigt ja auch, dass es möglich ist, da ganz viel nachhaltig zu machen. Und ja, aber auch im Bereich Pflanzen und genau Mülltrennung bringen wir viel Nachhaltigkeit rein. Also wir versuchen das tatsächlich sehr, sehr ganzheitlich zu denken und auch unsere Community dabei mitzunehmen, ne? Und denen auch zu zeigen, was wir da eigentlich machen und die auch dazu animieren, ein Teil davon zu sein.
Ja, Lea, wir lassen dich nicht gehen, ohne dass du mit uns mal ein bisschen in die Zukunft schaust.
Richtig.
Wir wollen natürlich wissen, wie es mit Poa House weitergehen soll. Standorte, ja, sollen eröffnet werden. Einen hast du verraten. In Düsseldorf, über andere möchtest du noch nicht sprechen, aber vielleicht ein bisschen. Oder gibt es neue Angebote, die ihr einführen wollt, neue Wohnideen? Und wie geht es mit dem Team weiter? Du hast ja gesagt, 30 Leute seid ihr jetzt schon. Das ist ja nicht gerade klein, würde ich mal sagen. Also wie sieht die Entwicklung von Poa aus? Wo seid ihr in, weiß ich nicht, 10 Jahren?
Ja. Ja, danke. Also unser Ziel ist wirklich gerade ganz stark weiter zu wachsen. Wir wollen pro Jahr mindestens 2 neue Poa-Häuser eröffnen. Wie gesagt, viele in Deutschland. Wir gucken aber auch jetzt aktuell schon ganz konkret in UK. Unser Mitgründer kommt aus London, also der kennt sich da gut aus in dem Markt. Wir gucken auch Richtung Österreich, ja, Benelux und auch darüber hinaus. Also langfristig wollen wir wirklich der Marktführer in Europa werden erstmal. Das ist unser Ziel. Und was das Produkt angeht, wollen wir vor allem noch das Thema Community und Sharing Economy noch größer denken. Was kann man sich sonst noch teilen? Sind das Gegenstände? Sind das Erlebnisse? Sind das besondere Events? Also wirklich, dass wir das, ich sag mal so, das vertikale Dorf noch größer machen und dann noch mehr Themen integrieren. Also dass man zum Beispiel auch gemeinsames Farming machen kann, ein gemeinsames Fitnessstudio aufbaut, vielleicht ein Café. Also, dass man sich einfach noch mehr teilt und das in einem Konzept zusammenbringt. Ich glaube, viele sehen Co-Living, Co-Spaces noch als Nische. Wir sagen, ja, das ist ja ein ganz nettes Konzept. Das ist so für die jungen Internationalen, die keine eigenen Möbel haben. Und das ist total richtig. Ich glaube aber, dass die Idee dahinter selber, jetzt nicht Poa House als Marke, aber das ganze Co-Spaces-Konzept hat wirklich Potenzial, viel, viel größer zu werden in der Zukunft. Mhm. Und es muss auch nicht immer heißen, dass es komplett möbliert ist, ne, oder alles einen Stil hat oder sowas. Mhm. Wir werden nicht alle jeden Morgen am gleichen Bett aufwachen. Aber die Idee ist, das Konzept des Teilens und dass wir alle wieder zusammenkommen in den Flächen, das wird größer werden. Da bin ich 100% von überzeugt.
Absolut.
Denn da brauchen wir nur für nach USA gucken oder noch nach Asien, wo solche Gemeinschaftsflächen in normalen Wohnhäusern schon völlig normal sind.
Ja. Schön. Ja, dann bleibt uns erstmal nur Dankeschön zu sagen. Und wenn das Poa House in Düsseldorf Eröffnung feiert, freuen wir uns, wenn wir eingeladen werden.
Unbedingt.
Dann denk mal an uns. Und ich finde das dann, wie gesagt, super spannend. Und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, wie es so weitergeht mit euch.
Genau.
Und wir haben jetzt noch einen Hinweis. Wer jetzt noch mehr darüber erfahren möchte, wer sich vielleicht auch für eine Wohnung interessiert, der schaut doch bitte auf die Website poahouse.com.
Genau. Und wenn ihr darüber noch Informationen haben wollt, über die Dinge, die wir heute mit Lea besprochen haben, schaut in die Shownotes von unserem Podcast. Da sind noch ein paar interessante Links drin. Mhm. Und da findet ihr sicherlich noch was, was wir in der relativ kurzen Zeit gar nicht besprechen konnten, obwohl wir noch 100.000 Fragen an Lea gehabt hätten. Aber das geht leider nicht. Ja, und wenn ihr überhaupt eine gute Idee habt für unseren Podcast, irgendein Thema, was euch interessiert, dann schreibt uns einfach unter podcast@vdi.de. Wir kriegen bestimmt, kriegt ihr eine Antwort und wir reagieren auf jede Mail,
ja, die uns erreicht. Ja, wir freuen uns drauf.
Genau.
Und wenn ihr genau mal kommentieren wollt, wie ihr das Konzept findet, ob ihr das auch mal ausprobieren wollt, ob ihr schon mal im Coworking Space Living Room gelebt habt oder nicht, dann kommentiert doch einfach die Folge oder schreibt uns auf Social Media.
Genau. Dann sagen wir nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Lea. Das war ein total spannendes Thema und schön zu hören, dass es solche Geschäftsmodelle hier in Deutschland gibt. Wir wünschen dir und deinem Team ganz, ganz viel Erfolg und wir hoffen, dass sich solche Produkte auf dem Markt sehr gut etablieren werden, auch in diesem Land.
Toll.
Also, vielen Dank und alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Technik aufs Ohr.